Im 10. Kapitel tritt die berühmteste Gestalt der ganzen römischen Geschichte auf, und wir heften uns ihr dicht an die Fersen, außer wenn es schießt, um zu sehen, wie man es macht, Herr eines Weltreichs zu werden. Drei Männer waren in den nächsten 20 Jahren die Hauptdarsteller der römischen Geschichte. Zwei sind uns bereits begegnet, Crassus, der Dicke, und Pompeius, jener aus Spanien heimkehrende junge General, der in der Toskana die Reste der Sklaven vernichtet hatte. Gnaeus Pompeius, damals 35 Jahre alt, war Offizier unter Sulla gewesen, weshalb er in der Hälfte aller Geschichtsbücher als hochadlig bezeichnet wird, was nicht stimmt. Das Geschlecht der Pompeier war seit eh und je plebejisch. Gnaeus hatte nicht die bescheidenste Ämterlaufbahn hinter sich und war doch, als Liebling Roms, schon General mit ungewöhnlichen Vollmachten. Er hatte in Spanien den Aufstand des Sertorius, König, mit Glück niedergerungen und mit ebensolchem Glück die letzten Spartakuskämpfer abgefangen. Als er in Rom einzog, feierte man nicht Crassus, sondern ihn als Sieger über die Sklaven. Ein Sonntagskind, wie es scheint. Er war ein guter Stratege, gebildet, einigermaßen klug, äußerlich das Gegenteil eines harten Soldaten, mit Stupsnase und weichen, fast fraulichen Zügen und vielleicht deshalb, so heißt es jedenfalls, befangen im Umgang mit Menschen. Mommsen nennt ihn einen nachgemachten großen Mann, womit man nicht viel anfangen kann. Aufschlussreich erscheint mir, dass er für einen Römer ungewöhnlich verkomplext war und dieses Leiden mit geheimen, in höchste Höhen zielenden Plänen kompensierte. Der dritte war einer jener jungen Männer, die auf der Stadtmauer gestanden und zugesehen hatten, wie Spartacus an Rom vorbeizog. Er zählte 28 Lenze, hatte den Militärdienst hinter sich und war gerade in das Kollegium der Pontifices gewählt worden, ein frommer, aber nicht ungewöhnlicher Anfang für einen Herrn aus halb patrizischem, stark angeplepstem Hause. Zurzeit bedeutete er noch eine Null. Allerdings war seine körperliche Verfassung auch nicht die beste, und wer weiß, was aus ihm überhaupt noch einmal werden würde. Er hieß Gaius Julius aus der Linie Cäsar, der letzte seines Geschlechts. Seine Verwandten Lucius Julius Cäsar und Gaius Julius Cäsar Strabo, der Dichter, waren von Marius umgebracht worden, ungeachtet der Tatsache, dass seine Tante Julia die Frau eben dieses Marius war. Jene Jahre hatten um ihn herum gehörig aufgeräumt. 87 fielen Lucius und Strabo dem Mörder zum Opfer, 85 starb sein Vater, im gleichen Jahr endete Marius, sein Onkel, und 84 wurde Cinna erschlagen. Sie werden fragen, was dieser fürchterliche Cinna mit Gaius Julius Cäsar zu tun hat. Eine nicht nur naheliegende, sondern auch ziemlich delikate Frage. Durch Tante Julia war Gaius Julius in den Kreis von Marius und Cinna geraten, die den unreifen Burschen, ja, nennen wir es mal so, brennend interessierten. Wir werden später sehen, in welchem Punkte. Er war so stark interessiert, dass er nichts dabei fand, Cinnas Tochter in einem Moment zu heiraten, 84, als sich Cinna bereits als der halbverrückte Terrorist entpuppt hatte. Gaius Julius war damals 16 Jahre alt gewesen. Eine beachtliche Ausgangsposition für einen späteren Cäsar, nicht wahr? Er würde Ihnen geantwortet haben, durchaus nicht. Und ich antworte Ihnen dasselbe. Dazu wird noch manches zu sagen sein, was bisher keine Generation so gut nachfühlen konnte wie unsere Gegenwart.